Herzlich willkommen zurück an der Hydrogen Bar. Eine weitere Folge des Podcasts rund um das Thema Wasserstoff. Hallo Johannes, schön, dass du auch wieder mit dabei bist.
Hallo Martin, freut mich, dass wir uns jetzt mal wieder in unserer kleinen Runde zu zweit treffen.
In unserer kleinen,
nachdem wir ja Zweierrunde, jawohl. Genau, nachdem wir ja die letzten beiden Male mit Franz Lehner gesprochen haben, haben wir uns inspirieren lassen, da bei einigen Themen ja nochmal in die Tiefe zu gehen, jawohl, und das jetzt erstmal gemeinsam anzugehen.
Wir hatten mit dem Franz ja über viele, viele sehr interessante Punkte gesprochen. Einer davon war ja die Luftfahrt mit Wasserstoff.
Genau.
Im weitesten Sinne mit Wasserstoff, wie wir heute sehen werden. Und dieses Thema war im Podcast jetzt ja eher noch relativ stiefmütterlich behandelt. Und aus dem Grund, ja, haben wir uns gedacht, es wird mal höchste Zeit eigentlich, eine eigene Folge rund um dieses Thema zu machen. Auch in Hinblick darauf, dass es speziell jetzt von Airbus in letzter Zeit da ja auch einige ziemlich interessante Ankündigungen gab.
Genau, da hat nämlich Airbus im Herbst vom letzten Jahr ihre Zero-E-Konzepte präsentiert. Da kannst du vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen. Zusätzlich gab es auch noch ein paar andere Firmen wie in Zero Avia, die so ein Wasserstoff-Regionaljet schon als Prototypen haben. Mhm. Aber vielleicht die größeren Announcements sind auf jeden Fall Airbus mit den Zero-E-Konzepts. Magst du jetzt nochmal deinen Abriss geben?
Ja, ich würde sogar noch etwas weiter ausholen wollen. Oh. Bevor wir da jetzt wirklich in die konkreten Ankündigungen und Projekte, sei es von Zero Avia als auch von Airbus, da kommen. Ich habe mal ein bisschen nachgelesen, wie es denn mit diesem Thema Wasserstoff in der Luftfahrt so historisch aussieht und ob das jetzt wirklich noch ein neues Thema ist und es jetzt gerade erst losgeht sozusagen oder ob das schon...
Was man sich ja denken würde.
Genau, genau. Also was man sich ja bei vielen Wasserstoff-Anwendungsbereichen so denkt, oh, jetzt geht's da los, jetzt wird da Forschung betrieben. Aber tatsächlich, dieses Thema Wasserstoff in der Luftfahrt ist schon verhältnismäßig alt. Ist natürlich jetzt nichts, was schon seit vielen, vielen Jahrzehnten oder seit Jahrhunderten
betrieben wird. Wir müssen ja nur an unsere erste Folge denken.
Was gab es in der ersten Folge?
Wir müssen ja nur an unsere erste Folge denken mit der Hindenburg, gell?
Ach so, hinten, ja, stimmt. Ja, ja, stimmt, das könnte man eigentlich auch als Wasserstoff.
Aber davon reden wir ja, genau, eigentlich nicht.
Wir reden von sicheren Anwendungen von Wasserstoff in der Luft. Ja, nee, also völlig richtig. Wenn man natürlich diese Luftschiffe mit dazu zählt, dann gibt es das natürlich wirklich schon seit Jahrhunderten sozusagen. Aber so weit hätte ich das Thema jetzt nicht gefasst, sondern ich habe jetzt mich tatsächlich mal ein bisschen umgeschaut, ab wann wurde denn Wasserstoff als Treibstoff sozusagen verwendet für Flugzeuge, für Luftfahrtgeräte. Und ja, der Unterschied ist ja, dass bei diesen Zeppelinen ja Wasserstoff nicht der Treibstoff war, was ja am Ende dann auch das Verheerende war sozusagen auch. Und dann tatsächlich halt für den Auftrieb nur in Anführungszeichen verantwortlich war. Aber wenn wir also tatsächlich um den Treibstoff sprechen oder über den Treibstoff sprechen, es gab tatsächlich Ende der 1980er Jahre in der Sowjetunion eine ziemlich weit fortgeschrittene Technik. Die Kollegen dort, die haben also eine Tupolev Tu 154 umgerüstet, sodass zumindest eines der beiden Triebwerke dann mit Wasserstoff versorgt werden konnte. Diesen Prototyp, den haben sie dann Tu-155 genannt. Man kann das also, ja, glaube ich, getrost so als ersten Schritt bezeichnen. Sieht man eben auch daran, auch, dass nur eines der beiden Triebwerke umgerüstet worden ist, sodass man also im Notfall auf jeden Fall mit dem anderen ja noch hätte sicher weiterfliegen und landen können. Aber zumindest, wie gesagt, eines dieser beiden Triebwerke konnte also dann wahlweise mit Wasserstoff oder sogar auch mit Erdgas betrieben werden. Und es gab in den Jahren 1988 und 89 dann also auch zahlreiche Testflüge, die auch ziemlich erfolgreich verliefen, sodass man da also sehr, sehr starke Pläne hatte, auch dieses Thema weiter voranzutreiben. Aber wir alle wissen, was passiert ist. 89, 90 gab es dann die Umbrüche in der Sowjetunion. Und dieses war eines von vielen Themen, die dabei so ein bisschen unter die Räder gekommen sind und seitdem jetzt auch nicht wieder aufgenommen wurden. Und so hat sich das dann leider etwas verzögert.
Weißt du, was da die Motivation war, dass die plötzlich da auf Wasserstoff kommen?
Ja, in den 80er Jahren. Da finde ich eine bemerkenswerte Motivation. Aber man würde ja meinen, ja, Sowjetunion oder Russland, ziemlich reich an Erdöl und auch an Erdgas. Also sollte jetzt keine großen Sorgen haben, irgendwie, dass ihnen das Kerosin ausgeht. Aber das war tatsächlich der Antrieb. Man wollte unabhängig werden von Kerosin oder zumindest unabhängiger, war aber sicher auch ein Grund, warum man das nicht alleine auf Wasserstoff gesetzt hat, sondern sich auch diese Möglichkeit mit Erdgas eben offen halten wollte. Weil das ist dann natürlich auch eine gute Möglichkeit. Ich meine, Russland ist reich an Erdgas und wenn man das dann auch direkt hätte heizen bzw. verbrennen können, wäre das natürlich auch eine gute Möglichkeit gewesen.
Ja.
Noch ein paar weitere so historische oder ja so gewissermaßen historische Abrisse. Es gab und gibt auch hier in Deutschland dann Aktivitäten in Richtung Wasserstoff in der Luftfahrt, vor allem seitens des DLR, also des Deutschen Instituts für Luft- und Raumfahrt, die schon verschiedene Stufen sozusagen auch durchlaufen haben. Die haben vor ja schon mehr als 10 Jahren tatsächlich angefangen mit einem Motorsegler, der sich seinerzeit Antares genannt hat. Den gab es in 2 verschiedenen Entwicklungsstufen. Dieses neuere Modell hatte seinen Erstflug dann also im Jahr 2009. Und aus diesem Motorsegler wurde dann jetzt sogar ein 4-sitziges Flugzeug, der sogenannte Hi-4. Das ist natürlich wieder was mit Hi vorne, das ist ja klar, wo wie alles mit Wasserstoff irgendwas mit Hi im Namen hat. Und wie gesagt, ein 4-sitziges Flugzeug, Jungfernflug im Jahr 2016, mit einer ganz ordentlichen Reichweite. Also da geht es bis zu 1500 Kilometer auch tatsächlich, die mit diesem Flugzeug am Stück zurückgelegt werden können, mit einer Höchstgeschwindigkeit von 165 Kilometern pro Stunde. Sieht ganz lustig aus. Ich empfehle da jedem, sich auch mal ein paar Bilder anzugucken, weil es im Endeffekt...
Wir verlinken die auch,
genau, wie immer. Ja, so ein Doppelrumpfflugzeug ist. Ja, das heißt, die 4 Sitze sind nicht irgendwie schön nebeneinander oder sowas, dass man da schön ratschen kann oder sich unterhalten kann, sondern es sitzen jeweils 2 Leute hintereinander in jedem von diesen beiden Rümpfen. Also ein ungewöhnliches Konzept, aber offensichtlich eins, das funktioniert und eine logische Weiterentwicklung eigentlich dieser ersten Aktivitäten mit diesem Antares-Motorsegler. Und jetzt als letzter Punkt so der historischen Einordnung, die von dir schon erwähnte Zero Avia, du hast ja auch schon erwähnt, das ist ein britisches Projekt, das nennt sich High Flyer, logischerweise wieder mit High, und ist im Endeffekt, wenn ich es richtig gesehen habe, eine umgebaute Piper PA-46. Also ein existierendes Modell, was eben umgerüstet wurde und jetzt im Jahr 2020 einen Erstflug absolviert hat. Ist jetzt logischerweise auch kein Großraumjet oder sowas, aber ist ein normales, sinnvolles Flugzeug sozusagen, was hier mit Wasserstoff vertrieben wird und ist in diesem Sinne auch wieder ein weiterer Schritt vorwärts hin zu Wasserstoffanwendungen in normalen, in Anführungszeichen, Flugzeugen. Finde ich sehr spannend. Ja. Das ist eben, ja, im Endeffekt trotzdem schon seit, ja gut, weiß nicht genau, wann die in der Sowjetunion damals angefangen haben, aber so seit ungefähr 40 Jahren oder sowas, schon ziemlich ernsthafte Aktivitäten in diesem Feld auf jeden Fall gibt.
Und es Hat sich vielleicht im Vergleich zu heute die Motivation ein bisschen gewandelt? Also zum Teil ist sie auch gleich geblieben. Es ist bestimmt nicht so, dass wir heute sagen, Kerosin geht aus oder wir wollen unabhängiger von Kerosin werden. Kerosin ist wahrscheinlich so weit verbreitet, dass es da bei Weitem keine Engpässe geben wird. Ja. Allerdings ist natürlich wieder das alte Thema CO2-Reduktion der dominante Treiber. Denn zum Beispiel in der EU hat sich die Politik das Ziel gesetzt, bis 2050 die Emissionen in der Luftfahrt um 100% zu reduzieren, also wirklich auf null zu bekommen.
Was natürlich ein hehres Ziel ist, ja.
Ja. Das eigens gesteckte Ziel von der Luftfahrtindustrie waren 50% Reduktion versus 2005 in 2050, was natürlich auch einiges ist, gerade weil seit 2005 die Emissionen eher gestiegen sind als gesunken. Ja. Trotzdem ist das natürlich jetzt die Hauptmotivation, eben wegzukommen von dem Verbrennen von Kerosin und hin zu anderen Treibstoffen. Natürlich kann man auch sagen, gut, dann fliegen wir halt nicht mehr. Das reduziert die Emission auch.
Wäre die Allerdings, manche das Liebste, was man so hört?
Ja, also es macht bei gewissen Strecken vielleicht auch Sinn, eben nichts mehr zu fliegen. Allerdings gerade bei den langen Strecken, da ist es dann doch eher impraktikabel, nicht mehr zu fliegen. Ja. Und man muss natürlich sich auch überlegen, was sind denn die CO2-Emissionen, die man dann auch braucht, wenn man jetzt irgendwie einen Hochgeschwindigkeitszug von, also ich Berlin nach
Shanghai
Kasachstan
oder
baut.
Ja, genau.
Oder sogar Shanghai.
Ja.
Da kann es natürlich sein, dass man viel mehr CO2-Emissionen für diesen ganzen Beton und die Gleise und so weiter braucht. Aber das ist wieder eine andere Diskussion, viel zu high level. Wir wollen bei der Luftfahrt bleiben und beim Wasserstoff in der Luftfahrt.
Jetzt hast du ja schon erwähnt, man möchte weg vom Kerosin oder man möchte zumindest politisch weg vom Kerosin. Man muss natürlich in diesem Zusammenhang sagen, man möchte weg von fossilem Kerosin, weil es gibt auch bei Wasserstoff in der Luftfahrt noch verschiedene Möglichkeiten oder Techniken. Und eine von diesen Techniken ist ja tatsächlich die Synthetisierung von Kerosin aus Wasserstoff. Ist also auch ein Prozess, der funktioniert und der möglich ist und der wohl auch in einem großen Maßstab möglich wäre. Ist natürlich wieder natürlich die übliche Diskussion, irgendwie halt Kosten und Effizienz und so weiter. Ja, natürlich, aber ist zumindest ein möglicher Ansatz. Und so ähnlich auch wie bei den Biofuels oder bei den synthetischen Fuels im Fahrzeugbereich, wäre das zumindest generell eine Möglichkeit, wie man sozusagen einfach so weitermachen könnte wie bisher. Man muss an den Flugzeugen oder an den Fahrzeugen eigentlich nichts verändern, kann die einfach so weiter nutzen und hat halt nur nicht mehr das fossile Kerosin, sondern eben ein synthetisiertes Kerosin.
In dem Zusammenhang hat uns halt auch letztes Mal im Gespräch mit Franz, hat er uns eben aber auch gesagt, dass die CO2-Emissionen ja nicht die einzigen Emissionen sind, sondern man hat zum Beispiel noch den Wasserdampf, der ja auch bei der Verbrennung von Kerosin entsteht. Aber man hat natürlich auch andere Sachen wie die Stickoxide oder Ruß, der da entsteht.
Ja.
Und in einer Studie, die der Franz dann auch referenziert hat, da wurde eben zusammengefasst, dass diese klimawirksamen Gase eine CO2-Äquivalenz haben von 5,7 Gigatonnen. Also das heißt, dieses ganze Zeug zusammen, Ruß, Stickoxide, Wasserdampf, CO2, hat wohl den Effekt weltweit von 5,7 Gigatonnen Emissionen. Und die CO2-Emissionen allein sind aber nur 1,5 bis 2 Gigatonnen. Das heißt, man hat eigentlich fast das Dreifache an Emissionen oder Effekt, als was halt nur von dem CO2 rauskommt. Und da muss man halt sagen, mit diesen Synfuels, mit den synthetisch hergestellten Kerosin, da bleibt es natürlich dabei, dass man weiterhin den Ruß und die Stickoxide emittiert.
Ja.
Und insofern ist da die Einsparung gar nicht so hoch. Also in dieser Studie wird von 30 bis im besten Fall 60% Einsparung ausgegangen, die man dadurch erzielen kann, wenn man die komplette Flotte auf synthetische Kraftstoffe umstellt. Und das ist natürlich weit von dem Ziel entfernt, das sich die EU gestellt hat. Und erreicht dann wahrscheinlich gerade so mit Glück das eigens gesetzte Ziel von der Luftfahrt mit von den 50%. Also insofern gibt es dann weiterhin natürlich einige Argumente, dann doch das zu nehmen, was bei Wasserstoff eigentlich immer zuerst in den Sinn kommt, nämlich die Brennstoffzelle.
Genau. Wollte ich vorhin jetzt auch schon erwähnen, ist nämlich eine weitere Möglichkeit, wie man Wasserstoff so in die Luftfahrt bekommt. Die gewohnte oder bekannte Kombination aus Wasserstoff, sei er flüssig, wie es wahrscheinlich in der Luftfahrt bevorzugt werden wird, oder gasförmig, wie es zumindest in diesen Prototypen vom DLR, in diesem HIFOR jetzt zum Beispiel vorliegt. Und dann eben die Kombination aus einer Brennstoffzelle und einem Elektromotor.
Genau.
Auch mit den bekannten Problemen, ja, vor allem natürlich das Gewicht. Also man braucht ja dieses ganze Equipment, was man im Endeffekt auch aus den Brennstoffzellenfahrzeugen kennt. Also man braucht die Wasserstofftanks, man braucht die Brennstoffzelle, man braucht die Pufferbatterie, man braucht den Motor und Steuerung, Regelung und so weiter. Und logischerweise, Gewicht ist natürlich in der Luftfahrt ein ganz, 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 ganz heikles Thema. Und da wird natürlich sehr stark optimiert drauf. Von daher, ich weiß nicht, ob du andere Informationen hast, Johannes, aber so wie ich jetzt informiert bin, ist jetzt eine reine Wasserstoff-Brennstoffzellen-E-Motor-Kombination für die Luftfahrt ohne eine andere Technik noch dazu wahrscheinlich eher nicht besonders zukunftsträchtig.
Genau, also das wird vielleicht bei so kleinen Flugzeugen der Fall sein. Also da gibt es diese Embraer-Flugzeuge, wenn du von Nürnberg nach Gelsenkirchen fliegen willst. Ich weiß nicht, ob Gelsenkirchen einen Flughafen hat. Aber wenn man sagt, so diese regionalen Flughäfen, die jetzt nicht diese Drehkreuze sind, wo nicht so viele Leute hinwollen, da hat man dann diese kleinen Jets, die irgendwie 20, 30, 40 Leute aufnehmen können. Da kann das noch funktionieren mit der Brennstoffzelle. Und dann vielen kleinen Elektromotoren. Am Rande gesagt, habe ich mal gehört, das hat den Charme, dass auch diese Flugzeuge dann bei viel geringerer Geschwindigkeit abheben können, weil man im Prinzip diesen Luftzug mit den kleinen Propellern erzeugt und dann nicht die Geschwindigkeit braucht und dadurch wird alles viel leiser. Aber das ist jetzt ein Thema, das nicht wirklich mit der Brennstoffzelle befasst ist. Aber wie du gesagt hast, genau bei größeren Flugzeugen, also wenn wir an den Airbus A320 denken oder sowas, da wird es wahnsinnig schwer, beziehungsweise eigentlich unmöglich, rein mit der Brennstoffzelle zu arbeiten.
Und da scheint dann ja so eine Hybrid-Technik im Endeffekt zum Einsatz zu kommen, wo auf der einen Seite so eine Brennstoffzelle oder ein E-Motor halt unterstützen, sozusagen tätig ist. A, die Brennstoffzelle auch so den Strom erzeugt, den zum Beispiel die Kabine halt braucht oder das Control.
Ja, und sogar für den kompletten Flug. Mhm. Also im Prinzip wird dann die Verbrennungsturbine nur noch für das Ansteigen benutzt, also wo man halt wirklich Energie braucht. Mhm. Und sobald man dann die Reiseflughöhe erreicht hat und konstant fliegt, dann reicht wieder in Anführungszeichen die Brennstoffzelle aus, um dann über den Elektromotoren diese Turbine anzutreiben.
Mhm, verstanden.
Warum ich da in Anführungszeichen sage, das liegt daran, dass man für Kurzstreckenflugzeuge irgendwie eine Brennstoffzelle im Bereich von 11 Megawatt braucht im Flugzeug. Mhm. Ja, wir reden irgendwie bei Autos von vielleicht 100 Kilowatt.
Genau, ja.
Na, 150
ist schon so ungefähr. Ist schon Faktoren größer.
Genau. Ja. Und vor allem muss man sich ja dann natürlich vorstellen, diese Abwärme, die man da erzeugt. Ja. Die Brennstoffzelle hat ja weiterhin nur 60% Wirkungsgrad. Das heißt, 40% so ungefähr wird in Abwärme abgegeben. Das heißt, da hat man dann irgendwie 4 Megawatt an Wärmeverluste, die natürlich irgendwie abgeführt werden müssen.
Ja.
Und gut, jetzt ist natürlich ziemlich kalt da oben, aber man hat ja die Brennstoffzelle nicht in der Luft hängen, sondern muss da natürlich irgendwie Wasserkühlung haben und dann, also es ist nicht super einfach.
Wird noch.
Aber es ist möglich.
Ja. Noch viel Arbeit auf jeden Fall. Ich finde es aber spannend zu sehen auch, und ich finde es auch sehr nachvollziehbar, dass für diese Luftfahrtanwendungen trotzdem Techniken verwendet werden, die zumindest jetzt schon verfügbar sind.
Mhm. Man muss sie ein bisschen weiterentwickeln, man natürlich sagen.
Ja.
Also es ist leider nicht so, oder dass man sagt, man nimmt jetzt die Elemente, die heute verfügbar sind, stöpselt die zusammen und dann hat man das Wasserstoffflugzeug. Mhm. Sondern da gibt es schon einige technologische Ziele, die wir erreichen müssen, die aber laut Expertenmeinung auch erreichbar sind. Also zum Beispiel, dass man irgendwie diese Tanks noch leichter gestaltet, dass man da mehr Wasserstoff im Vergleich zum Gewicht reinbringt oder dass die Brennstoffzellen verbessert werden. Ja. Das ist wahrscheinlich der größte Sprung. Da wird als Ziel von 2 Kilowatt pro Kilogramm an Leistung gesprochen. Und heutzutage liegt man dabei 0,7 Kilowatt. Also fast eine eineinhalbfache Leistungsdichte ist notwendig. Ja. Aber die gute Nachricht ist, wie gesagt, dass die Experten eigentlich der Meinung sind, dass das in den nächsten Jahren, irgendwie 10 Jahren Entwicklung erreichbar ist.
Und das passt auch ja mit dieser Veröffentlichung oder dieser Ankündigung von Airbus ganz gut zusammen. Mhm. Die haben ja dieses Projekt Zero E jetzt ins Leben gerufen, sozusagen jetzt mal ausnahmsweise ein Wasserstoffprojekt ohne ein Hai im Namen. Und diese Zeitlinie, die du da erwähnt hast, die findet sich da im Endeffekt wieder. Mhm. Es soll nämlich ein erstes Demo-Flugzeug im Jahr 2028 abheben, also in 7 bis 8 Jahren. Und dann sollen diese Flugzeuge, die da im Gespräch sind, kommerziell einsatzbereit sein oder zumindest das erste davon im Jahr 2035. Mhm. Das heißt, dieser Zeithorizont 10 Jahre ist eigentlich da auch wieder gespiegelt.
Ja, liegt halt daran, dass in der Luftfahrt die Sicherheitsvorschriften natürlich hoch sind, aus verständlichen Gründen. Aber da natürlich jetzt irgendwie neue Antriebe einzuführen und ein neues Tanksystem und neuen Treibstoff.
Und dann zu sagen, wir probieren es mal
natürlich
aus,
ja, so wie Tesla. Genau, braucht natürlich einiges an Validierung. Weil niemand von uns wird sich wahrscheinlich da reinsetzen wollen und sagen, jetzt probieren wir mal aus, dass
lass uns mal drauf einfriert. Ankommen. Ja, genau.
Genau.
Ja.
Aber daher dieser lange Zeithorizont. Aber ja, wie gesagt, es tut sich was und es scheint realistisch zu sein.
Ja.
Allerdings muss man auch sagen, dass in den Modellen, die es da gibt, selbst wenn irgendwie ab 2035, 2030 nur noch Wasserstoffflugzeuge eingesetzt werden,
mhm,
würde es dazu führen, dass im Jahr 2050 erst 60% der Flugzeuge ersetzt worden sind.
Mhm.
Einfach dadurch, dass halt Flugzeuge ein bisschen teurer sind und deswegen auch sehr, sehr lange also benutzt werden.
Lang ist. Ja.
Genau.
Ja.
Und ja, was halt wieder zu unserem anderen Thema der Synfuels führt,
mhm,
weil wenn ich dann wirklich 2050 die Emissionen so dramatisch reduzieren will, dann bleibt mir, eigentlich gibt es dann zwei Möglichkeiten, entweder ich lege alle restlichen 40% der Flugzeuge still,
ja,
und sag, die dürfen nicht mehr benutzt werden, ja, was aber wahrscheinlich dazu führt, dass die einfach aus Europa rausverkauft werden,
ja,
und dann halt woanders fliegen.
Ja.
Also es ist wahrscheinlich nichts gewonnen.
Ja.
Oder man benutzt eben dann diese synthetischen Kraftstoffe,
mhm,
um die Flugzeuge weiterhin zu nutzen und gleichzeitig die Emissionen zu reduzieren. Man muss natürlich in dem Zusammenhang auch sagen, dass diese Flugzeuge nicht billiger werden. Also selbst mit diesen ganzen technologischen Weiterentwicklungen und selbst wenn man dann irgendwie Durchbrüche hat, die Kosten um ein Vielfaches reduzieren, wird man trotzdem bei höheren Kosten pro Sitzkilometer, ist glaube ich die Einheit in der Luftfahrt, landen, weil man eben viel Platz im Flugzeug dadurch verbraucht, dass man da diese Wasserstofftanks einbauen muss.
Mhm.
Die kann man nicht so einfach in die Flügel reinbauen wie bei den Kerosintanks, weil man natürlich das irgendwie entweder unter Druck oder, was wahrscheinlicher ist, unter in dieser flüssig kalten Stufe speichern muss. Und da braucht man halt wahnsinnig gut isolierte Tanks. Und die beste Isolation hat man eben bei runden Tanks. Das heißt, man hat da irgendwie die Zylinder drin.
Ja.
Und wenn man sich die Prototypen anschaut oder die Zeichnungen zu diesen Prototypen für Wasserstoffflugzeuge, da sieht man immer, dass die hinten einen riesigen Bereich haben am Heck, wo keine Fenster mehr drin sind.
Mhm.
Und zum Teil haben die dann auch nochmal so einen Bereich zwischen dem Piloten und wo die Kabine anfängt.
Mhm.
Und diese Bereiche sind dann voll mit den Wasserstofftanks. Mhm. Und in den Bereichen kann natürlich auf der einen Seite keine Personen transportiert werden. Andererseits erhöhen die das Gesamtgewicht vom Flugzeug.
Mhm.
Das heißt, dann ist die Frage, dann kann weniger Ladung transportiert werden, was natürlich auch irgendwie die Kosten deckt.
Ja.
Und was auch wichtig ist, dass die Lande- und Startgebühren bei Flughäfen sich aus dem Startgewicht berechnen.
Ja.
Und wenn ich natürlich dann irgendwie 30, 40 Tonnen an Tank mitführe, dann erhöht es die Kosten.
Mhm.
Und da ist eben so, dass die verschiedenen Modelle bei den Regionaljets noch von recht mäßigen Preissteigerungen von 5-10% ausgehen.
Mhm.
Bei den Langstreckenflugzeugen landet man allerdings bei bis zu 40-50% höheren Kosten pro Flug. Und das sind natürlich Preisschilder, die wischt man nicht so einfach weg. Und da wird natürlich auch jetzt, selbst wenn Europa dann mutig vorangeht und sagt, wir machen das, dann ist die Frage natürlich, was macht der Rest der Welt?
Wieder das übliche
Wollen
Problem.
Die wirklich diese höheren Kosten an ihre Bürger weitergeben?
Ja.
Oder sagen die eben, Europa macht mal, wenn das irgendwann billiger wird, machen wir es auch. Und solange das nicht billig ist,
ja,
dann bleiben wir beim Kerosin.
Und gerade auch in der Luftfahrt, da wird ja wirklich mit harten Bandagen, möchte ich mal sagen, auch um irgendwelche Cents,
ja,
und halben Cents gekämpft. Mhm. Vielleicht muss sich da auch die Mentalität im gewissen Sinne ändern. Was ich noch dazu sagen wollte, dieses Problem mit den Wasserstofftanks hat natürlich auch dann jetzt Airbus erkannt und hat ja zumindest einen von diesen, ja, Konzeptstudien für Wasserstoffflugzeuge ja darauf hingehend so ein bisschen ausgerichtet. Da gibt es nämlich dieses Blended Wing-Konzept, wo man ja von dieser klassischen Flugzeugform irgendwie halt lange Röhre mit rechts und links dem Flügel dran so ein bisschen weggeht und eher, ja, wie soll man sagen, irgendwie so also bumerangförmig oder so nierenförmig, ja, ein Flugzeug legt, um eben einfach mehr Flexibilität und mehr Platz zu haben, um Passagiere und auch Wasserstofftanks da eben unterzubringen.
Und auch, weil das eine höhere Effizienz hat.
Mhm.
Also insofern kann man sich dann wieder Treibstoff sparen.
Ja.
Allerdings, gerechterweise muss man natürlich sagen, den Treibstoff spart man sich auch, wenn man das mit Kerosin betreibt.
Ja, ja gut, aber ja genau, das aber, ist ja nicht schädlich. Ja. Ja.
Genau, genau.
Ja, genau, aber ich wollte damit sagen, vielleicht muss man diesen Schritt einfach halt auch noch machen von dieser klassischen Form, so wie Flugzeuge jetzt, was weiß ich, seit 50 Jahren aussehen, oder vielleicht sogar noch länger, einen Schritt weiter einfach zu gehen und in diese neuen Formen auch zu gehen.
Was aber nichts bis 2035 wird, wahrscheinlich.
Nein. Nee, genau. Also ich denke mal, bis 2035, da kommt wahrscheinlich dieses relativ gewöhnlich aussehende Flugzeug auf Basis vom A320 dann zum Einsatz, was also ein angepasstes Mantelstrom-Triebwerk eben haben wird, das dann mit Wasserstoff betrieben wird. Und das also so ganz ordentliche Leistungsdaten auch hat. Also das soll eine Reichweite von bis zu 3700 Kilometern haben und bis zu 200 Personen sollen da mitfliegen können. Und da soll eine Geschwindigkeit von bis zu 800 km/h auch tatsächlich haben. Ist also sehr vergleichbar im Endeffekt mit einem A320, den es jetzt auch schon gibt. Also ist da, glaube ich, gar nicht so viel Unterschied. Und das ist natürlich schon eine gute Ansage.
Ja.
Und dann gibt es noch ein zweites Konzept für ein Propellerflugzeug, was dann eher also für die Kurzstrecken auch gedacht ist. Ja, Reichweite von maximal 1000 Kilometer und maximal 100 Passagiere, 600 km/h, ist also im Endeffekt auch so ein klassisches Regionalflugzeug, irgendwie halt, wie du es gesagt hast, irgendwie halt von München nach Dortmund vielleicht zum Beispiel, da gibt es einen Flughafen.
Okay.
Ja, ich glaube, ich mit 319 jetzt gerade geflogen, aber ja, genau. Vielleicht kann man das ja mit Propellermaschinen dann in Zukunft eben abdecken. Und dieses Blended Wing-Konzept, was wir angesprochen haben, ist also da schon mit Abstand das fortschrittlichste sozusagen, hat also dann auch eine relativ hohe Reichweite von maximal, ja, so knapp 4000 Kilometern und soll also zumindest 200 Passagiere aufnehmen können.
Um vielleicht noch mal bei mir die Kurve zu kriegen zu einer bisschen positiveren Endnote.
War das jetzt so negativ, dass du, da hatte ich jetzt gar nicht den Eindruck, dass du jetzt besonders negativ
klingst. Ach so, gut. Also ich klinge immer so.
Ach so.
Nein, also wie gesagt, man braucht da wahrscheinlich diesen globalen Weg und da bietet sich ja wie immer der CO2-Preis an. Und da muss man sagen, dass man mit einem relativ niedrigen CO2-Preis im Prinzip schon die Kosten, die zusätzlichen Kosten von dem Wasserstoffflugzeug wieder reinbekommt. Also da redet man zum Teil von nur 50 Euro pro Kilogramm CO2. Die dazu führen würden, dass sich so ein Wasserstoff.
Pro Kilogramm oder pro Tonne?
Pro Tonne.
Pro Tonne wahrscheinlich, oder? Ja.
Genau, pro Tonne. Insofern kann man da natürlich dann diese Zusatzkosten auch kompensieren. Allerdings braucht man natürlich den Markt für diese CO2-Emissionen. Mhm. Und der muss funktionieren.
Aber gerade in dieser Richtung, glaube ich, da entsteht ja auch tatsächlich einiges und da ist einiges am sich bewegen. Und vielleicht geht es in diese Richtung und das würde natürlich nochmal einen Schub auch für diese Wasserstoffanwendung in der Luftfahrt bedeuten. Ich würde sagen, wir sollten es für heute auch dann wieder gut sein lassen. Ehrlich gesagt, Wir haben schon wieder uns ziemlich hier verquatscht. Aber das macht ja auch gar nichts. Da gab es viel zu bereden.
Du schneidest das einfach wieder raus.
Genau, ich schneide es dann wieder so auf ein Drittel der Zeit zusammen.
Lasst uns gern euer Feedback wissen. Eure Wünsche, wie immer unter hydrogenbar.de oder kontakt@hydrogenbar.de. Und damit wünschen wir euch eine schöne weitere Woche.
Wir hören uns nächste Woche wieder mit der nächsten Folge.
Bis dahin, alles Gute.